Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 30. April 2024, Dienstag Nachmittag. Am Mikrofon in Bern, Dominik Feusi in Zürich. Camille Lothe, hoi Camille.
Hoi Dominik.
Ja, heute ein Point de presse, ist ganz spontan, von ganz vielen erwartet, auch von dir, Camille, von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat. Die hat nämlich zum zweiten Mal eine Anhörung durchgeführt in Sachen UNRWA. Das ist das lustige Hilfswerk, das es seit 1948 gibt, exklusiv für Palästinenser. Flüchtling. Und dort ist es darum gegangen, ob der Bund wieder soll Geld zahlen. Du hast zugelassen. Was machen wir jetzt? Zahlen wir oder zahlen wir nicht?
Ja, wenn man zugelassen hat und nachher sieht, was wirklich passiert ist, hat man schon das Gefühl, die Leute sind nicht in der gleichen Sitzung gesessen, weil okay. Es ist schon eine brisante Geschichte. Und zwar ist es so, es hat drei Abstimmungen gegeben, die wir diskutieren müssen. Und zwar in der ersten Abstimmung, dort haben wir mit 13 zu 11 Stimmen einen Zusatz zugestimmt, das ist in einer Konsultationsantwort, die dann an den Bundesrat geht. Dort fordert man, dass die erste Tranche an die UNRWA bereitgestellt wird, sofern die Hilfsorganisation garantieren können, dass die Schweizer Gelder eben nur für Nothilfe und für die humanitäre Hilfe eingesetzt wird.
Und das ist eine Hälfte oder wie viel ist das?
Da haben sie keinen Betrag definiert, okay. Das haben sie sich freigelassen. Man muss sich ganz klar bewusst sein, das ist eine Antwort. Man hat beschlossen, dass die Antwort an Bundesrat von der Kommission der Passus dort reinkommt. Das ist nicht eine Motion, sondern wirklich in der Konsultationsantwort drin. Jetzt angenommen hingegen hat aber auch die Kommission eine Motion von Erich von Tobel und Hans-Peter Portmann mit 12 zu 9 Stimmen. Und die sagt, man sollte die Gaza-Hilfe anpassen. Und zwar soll der Schweizer Sockelbetrag, der an die UNRWA geht, der soll zugunsten von der Nothilfe an die palästinensische Zivilbevölkerung umgeleitet werden. Man soll ein anderes Hilfswerk suchen. Und man müsse sicherstellen, dass es keine Geldüberweisung 2024 an die UNRWA gibt. Also das ist angenommen worden. Wir haben heute in der Kommission also beschlossen, kein Geld an die UNRWA im 2024. Und was abgelehnt worden ist eben 16 zu 8, wo man gefordert hat von linker Seite, dass man gerade 20 Millionen an die UNRWA einfach so überweist. Also das sind die drei Abstimmungen.
Was wir jetzt aber in der Medien widerspricht sich jetzt ein Stück weit.
Richtig, genau. Das macht ja die ganze Geschichte so spannend. Aber das Einzige, was wirklich bindend ist, ist die Motion Portmann von Tobel, wo man sagt, kein Gelder an die UNRWA im 2024. Das andere ist lediglich eine Antwort, die man eingesetzt hat, wo man muss sagen, da müssen ein paar schwach geworden sein in der Kommission, dass man so etwas hinschreibt. Aber der Bundesrat kann damit machen, was er will. Er nimmt es zur Kenntnis. Wenn er sowieso Gelder an die UNRWA sprechen will, muss er mit einem Antrag in die Kommission kommen. Es geht also, Stand heute, kein Rappen aus. Und wenn man es in den Medien liest, hat man ein total anderes Gefühl.
Ja, aber die Emotion muss ja auch noch in den Rat oder gehen, oder? Und eben, du sagst, auch wenn der Bundesrat jetzt will zahlen, muss er nochmal ein drittes Mal an die Kommission
gehen. Genau, das ist so beschlossen worden. Er muss nochmal zu der Kommission dazu. Das ist natürlich auch richtig so. Es zeigt aber ein bisschen die Ausrichtung, oder? Jetzt hat der Bundesrat einerseits die Antwort, die er wird bekommen, wo man sagt, ja, man soll eine Tranche parat stellen für die UNRWA einfach unter diesen Bedingungen. Und eben die Motion, die ins Parlament kommt, die beiden Kammern, die natürlich länger wird gehen. Sie ist grundsätzlich widersprüchlich. Und gewisserseits auch problematisch, oder? Weil es ist viel einfacher, die Kommissionsantwort zu schreiben, als eben dann den Vorstoss dann wirklich auch durchzubringen. Ich frage mich einfach bei dieser Kommissionsantwort, oder? Man setzt die Bedingungen mit der Idee, ja, wenn man das dann richtig kontrolliert, dann passiert bei der UNRWA schon nichts Schlimmes. Muss man sich fragen, wieso hat man das dann bis jetzt nicht gemacht, oder? Wieso haben wir das bis jetzt nicht können garantieren? Wieso kommt man erst in die Idee in eine Antwort am Bundesrat, in einer Kommissionsantwort, habe ich schon müssen sagen, und ich bin echt der Überzeugung, man kann die Massnahmen gar nicht umsetzen. Was sollen die Massnahmen sein? Es ist ein toter Buchstabe.
Ja, du, ein RWA, wird einfach behaupten, ja, wir können das garantieren, es ist alles gut, oder? Es wird ja immer, auch von unseren Kollegen von der linksgrünen Medien, wird immer behauptet, es seien Vorwürfe, die man gegen du, ein RWA hat. Und das stimmt einfach nicht. Es sind knallharte Beweise, oder? Es sind Namen und Adressen von Personen, die nachweislich mit der Hamas zusammenarbeiten, in ihren Gremien sitzen, für sie agitieren, in ihrer Freizeit, aber auch in ihrer Zeit, wo sie eigentlich müssten für die UNRWA arbeiten. Die UNRWA gibt selber zu, dass in den Kellern der UNRWA-Schule Raketen gelagert werden, das werden Raketen abgeschossen und so weiter. Wir haben es schon ein paar Mal bei Bern einfach wiederholt. Es sind nicht Vorwürfe, es sind Beweise, die vorliegen. Linksgrün will das natürlich nicht sehen. Ich frage mich ein bisschen, der blöde Zusatz, der da so ein bisschen komisch ist, den man jetzt auch aufbaust bei unseren Kollegen. Oder? Mhm. Ja, Jubel, Jubel. Oder? Wir zahlen jetzt gleich Geld. Zahlen. Es nimmt mich also Wunder, wie das tatsächlich rauskommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, dass die Bundesverwaltung, die ja diesbezüglich klar für weitere Finanzierung ist von dem Hilfswerk, eben, wo nachweislich, ich betone es nochmal, von Terroristen und terrorfreundlichen Personen unterwandert ist. Die Bundesverwaltung will unbedingt das Geld überweisen, weil man dabei sein will. Oder? Um das geht es ja sehr oft bei unseren Diplomatinnen und Diplomaten. Man will nicht letztlich irgendwie da irgendwie auffallen, schon gar nicht negativ, irgendwie in der UNO, wo man am Sicherheitsrat sitzt. Das sind alles so geistige Klammern, die zur Folge hat, dass man eben eine komische Außenpolitik macht, die wirklich mit dem Interesse, mit dem direkten Interesse von der Schweiz meiner Ansicht nach nicht mehr so viel zu tun haben.
Ja, also der Hans-Peter Portmann hat auch auf Twitter das kritisiert. Er ist auch in der Außenpolitischen Kommission. Und er sagt eben, der Zusatz, den man jetzt in das Schreiben an den Bundesrat tut, der sei eben zuerst mal wirkungslos. Und das finde ich noch einen spannenden Punkt, er missachtet Parlamentsentscheid. Oder? Du schreibst etwas in eine Antwort rein, obwohl du gegenteilige Parlamentsentscheid hast als Kommission. Hat er total recht. Man versucht, da etwas reinzuschmuggeln in die Antwort, obwohl man auch sogar noch gleichzeitig eine gegenteilige Motion angenommen hat. Man hat Entscheid aus dem Parlament, die sagen, keine Gelder. Finde ich schon ein bisschen ein dirty way to do. So.
Das ist very dirty. Aber es ist typisch ein bisschen für die Kommission, die ja wirklich eine von diesen Kommissionen ist, die weit weg ist von dem, was im Parlament bei ihren Kollegen passiert. Und mein Zeterum Censeo, du weißt es, man sollte öffentlich sein, wenn die debattieren. Die Qualität der Debatte wäre auch grösser. Da muss ich sagen, das tönt ja nach einem Durcheinander. Da ist, glaube ich, jeder Küngeli-Züchterverein besser organisiert. Und wahrscheinlich haben sie auch noch Stunden verbracht in dem Diskutieren. Man darf auch noch die Frage stellen, die Führung von der Kommission, die ja ein bisschen für Ordnung sorgen muss, die vielleicht am Schluss müsste sagen, meine Damen und Herren, die zwei Anträge, die beißen sich aber. Das wäre der Laurent Wehrli, ein FDP-Nationalrat aus der Watt, wo aber da in der Romandie ticket die Nationalräte immer sehr, ich wollte jetzt nicht gerade sagen Hamas-freundlich, aber sie sind einfach da ein bisschen anderer Meinung. Und in der Deutschschweiz habe ich schon das Gefühl, da hat man einfach genug langsam von diesen Machenschaften, von diesem komischen Hilfswerk und darum wollte man da wirklich anders vorgehen. Ich glaube wirklich, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das kann man, glaube ich, sagen.
Das kann man sicher sagen. Vor allem eben jetzt, man hat den Zusatz, der ist wirkungslos, aber gleichzeitig die Emotion. Man hat auch den Parlamentsentscheid, der aktuell relativ klar ist. Es wird sicher noch weitergehen, aber ich frage mich, in welche Richtung. Ich habe das Gefühl, je länger das geht, desto grösser wird das Risiko, dass gewisse mittelbürgerliche Parlamentarier dann anfangen umkippen. Man wird Druck machen und sagen, aufgrund von dieser humanitären Situation haben wir doch gar keine Wahl. Wir können Massnahmen ergreifen, dass die Gelder nicht missbraucht werden. Und am Schluss wird die Schweiz das Geld zahlen. Das ist meine Befürchtung. Wenn man das macht, möchte ich immer noch jeden daran erinnern, oder? Wir haben vorher über Fakten geredet. Es sind, glaube ich, über 129 Lehrer von der UNRWA haben am 7. Oktober diesen Tag gefeiert und haben sich gefreut über das Massaker. Das sind Tatsachen. Wir haben die Facebook-Posts. Und dann lange nicht einfach löschen und sagen, das ist eine Massnahme und dann haben wir das geregelt. Sondern das sind Leute dahinter, die ihr zahlen wollen, die das Massaker gefeiert haben, öffentlich.
Ja, das ist unterste Schublade. Du bist noch dran, das am sehr genau ausrecherchieren. Auf nebelspalter.ch werdet ihr das erfahren. Geht dort schauen. Wir tun das auch sicher dann auch noch verbreiten. Den Newsletter abonnieren vom Nebelspalter. Dann bleibt ihr auf der aktuellen Seite, weil es ist immer noch meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Thema, ob wir Terrorismus finanzieren oder ob man das nicht macht. Gut, wenn wir es nicht machen, dann finde ich, können wir besser schlafen. Und damit wir noch besser schlafen können, brauchen wir das richtige Bett. Und für die das suchen, gibt es jetzt einen Hinweis.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, schlecht geschlafen haben die Ingenieure bei Swissgrid, das ist die nationale Netzgesellschaft, die eigentlich die ganze Zeit ein bisschen schauen müssen, dass das Stromnetz stabil ist. Und stabil ist ein Stromnetz, habe ich mir müssen erklären lassen von Leuten, die in der Physik viel bessere Noten hatten oder haben als ich. Da muss immer Nachfrage und Angebot, also Lieferung von Strom und Konsum von Strom, muss immer im Gleichgewicht sein. 24 Stunden, das ist relativ schwierig, das muss man immer gut beachten. Und es hat letzte Woche, am Montag, wo der Wintereinbruch war, wir haben alle gefroren, ihr wisst jetzt alle ganz genau, wir haben bei Bern einfach darüber geredet, wie kalt das geworden ist, trotz Klimawandel. Bei diesem Wintereinbruch haben die sich völlig verkalkuliert. Und zwar, weil insbesondere der Solarstrom nichts geliefert hat. Es war bedeckt, es hat geschneit. Viele Solaranlagen sind mit Schnee bedeckt gewesen. Und dann liefert es halt nichts oder gar nichts oder fast nichts. Und man hat dann sehr schnell müssen sehr viel Geld ausgeben. Die Rede ist in der NZZ, in einer Recherche von Christoph Isering, von 30 Millionen Franken, wo man hat müssen raushauen. Man hat müssen 12'000 Euro pro Megawattstunde ausgeben. Der Normalpreis an der Stromhandelsbörse liegt bei rund 70 Euro. Musst du das einmal vorstellen. Und das Verrückte ist wirklich, oder das hat wirklich damit zu tun, dass wir natürlich mit je mehr Solarstrom wir in diesem Land haben, desto extremer sind die Schwankungen. Swissgrid schnurrt sich ein bisschen raus. Ja, wir haben halt die Prognose haben wir halt gemacht aufgrund vom Wetterbericht vom Freitag. Also eben Samstag, Sonntag gehen da offenbar die zumindest die Wetterprognosen anschauen, die gehen in die Ferien oder die gehen ins Wochenende. Und dann, darum sei es so falsch gewesen. Also es ist wirklich, ich finde, der Zustand, ja, erinnert mich, ich war vor 30 Jahren mal in Eritrea gewesen, dort ist auch der Strom immer rausgefallen. Nein, ich finde es schon noch verrückt, wie man sich da rausschnurrt, oder? Und man sagt natürlich dann, oder für den Zeitgeist muss man sagen, ich zitiere aus der NZZ, das Problem sei dabei aber nicht der Solarstrom an sich, sondern die Prognosen und Daten. Bitte, mal, es ist eben der Solarstrom, das ist eben ein Flatterstrom. Und das Beispiel vom letzten Montag, also gestern vor einer Woche, zeigt, dass man im Notfall muss man eben gleich wieder Kapazitäten haben, um das auszugleichen. Es ist jetzt noch gut gegangen, oder? Und es ist eben nicht nur eine Sache von der Prognose, sondern es ist, am Schluss geht es wirklich darum, wer liefert Strom. Man stelle sich vor, man hätte nicht können irgendwie andere Kapazitäten auffahren, oder? Und das ist das grosse Problem. Und es ist auch nicht mit Reform des Preissystems gefordert. Das ist so ein bisschen, was dann Swissgrid sagt. Ja, man muss halt ein anderes Preissystem haben, man muss ein Stromabkommen haben und so weiter. Nein, man muss genug Strom in der Schweiz produzieren und dann passiert das nicht.
Vor allem, es ist ja schon eindrücklich, oder? Es steht in dem NZZ-Artikel, es fehle die Leistung von einem Kraftwerk in der Grösse von AKW Leibstadt, oder? Also Wahnsinn. Wir reden hier von Dimensionen, weil es geschneit hat. Ganz einfach, weil es geschneit hat. Da kann man schon sagen, ja, das Problem war die Prognose, das hat man am Freitag noch nicht gesehen. Gut, man hat es gewusst, das ist meine Zürcher Bemerkung, wie der Böck nicht gebrannt hat. Dort hätte man das schon lange müssen wissen. Aber die Ausrede, ja, die Prognose ist einfach, hat uns da getäuscht. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wenn es im April schneit, dass dann der Solarstrom fehlt und du einen Ersatz brauchst. Und du das musst den Ersatz haben und den musst du in der Schweiz haben. Und das ist das, was mich ein bisschen stört, dass wir wirklich nicht den Schockmoment haben. Yes, es geht, weil Stromausfall, weiss man ja, heisst Lohnausfall, ganz klar. Dass da nicht alle schockiert sind und denken, yes, es geht. Hey, wir müssten das garantieren können. Es kann nicht sein, wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass wir das für einen rechten Batzen mit 30 Millionen Franken einkaufen können. Weil wenn es bei uns passiert, passiert es nämlich auch bei den anderen.
Ja, man stelle sich vor, man hätte noch viel mehr Solarstrom. Ich habe es vorher angetönt, dass man hätte irgendwie 30% oder 40% Solarstrom, wie es gewisse Leute bei Grünen, Linken und Grünliberalen ja träumen davon. Dann ist nicht nur ein Leibstadt, der wegfällt, sondern dann fällt eben 30% oder 40% weg. Und ja, dann kannst du es nicht mehr retten. Das ist einfach klar. Du kannst nicht mehr, du kannst auch nicht, oder du kannst ja dann auch nicht die Regelenergie, die von Frankreich kommt, einfach rauffahren so plötzlich. Du kannst auch nicht irgendwie in Deutschland anrufen. Die haben eh zu wenig, oder? Mhm. Und der deutsche Windstrom, der ist ja sowieso im Norden. Die Leitungen in der Schweiz gibt es gar nicht. Bei den Italienern kannst du auch nicht anklopfen. Die haben eh zu wenig. Nein, es ist einfach, wir sind dann, please, let's face it, wir sind dann ein Drittweltland, oder? Wir sind wirklich ein Drittweltland. Und wer das nicht begreift, der glaube ich, der geht ein riesiges Risiko ein. Das führt mich auch gerade zum nächsten Thema. Ich war heute am Kongress vom Schweizerischen Gewerbeverband gewesen, grosser Auftritt von Bundesrat Albert Rösti. Er hat über zwei Themen geredet. Einerseits das Stromgesetz und er hat sich engagiert, ins Zeug geleitet oder für das Stromgesetz, das der Gewerbeverband unterstützt. Aber ist natürlich schon verrückt, oder? Dann hat dort offen gesagt, langfristig brauchen wir eine Verdoppelung von der Strommenge. Das heisst, wir brauchen etwa 60 Terawattstunden. Und in diesem Gesetz geht es um 6 Terawattstunden. Also um 10% von dem, was wir zusätzlich brauchen. Er hat dann eingeräumt, mir geht es darum, schnell aus der Angst einer Strommangellage herauszukommen. Ja, ja. Aber wir wissen eben, er selber weiss, dass es nicht reicht. Und für das braucht man eben die 6 Terawattstunden. Die würden sich ungefähr, er sagt, das ist dann nicht ganz klar, wie das aussieht, 2 Terawattstunden Wasser aus diesen 16 Wasserkraftprojekten, 2 Terawattstunden Windkraft. Er hat wieder von diesen 200 Windkraftwerken geredet, wo du ja schon am Samstag berichtet hast in einem Artikel über die SVP-Maitag, glaube ich, vom Freitag ist es gewesen. Und noch 2 Terawattstunden mit, Zitat, ein paar Solar-Alpin-Kraftprojekte. Ja, Albert Rösti, ich finde es gut, wie er sich einsetzt für mehr Stromproduktion. Aber die Dimensionen, gerade auch jetzt auch im Hintergrund von dem Leibstadt, der plötzlich gefehlt hat an einem Montagmorgen, ich glaube, die Dimensionen in der Realität sind viel, viel, viel grösser als die 6 Terawattstunden. Oder? Das muss man einfach ein bisschen in Betracht ziehen. Ich glaube aber, der Albert Rösti selber weiß das ganz genau. Sonst hat
das
er ja
denke
nicht
ich genau so.
Terawattstunden geredet. Er hat dann auch noch erwähnt, oder, mittelfristig, langfristig müssen wir halt wieder Technologie offen werden. Er hat offen die Blackout-Initiative erwähnt, wo ja will, dass man wieder Technologien verwendet, die einfach kein CO2 ausstoßen und auch und explizit auch, also nicht explizit, implizit, im Text ist es so nicht, aber implizit auch Atomkraft erwähnt. Und dann das zweite Thema war die Vorlage, die 6 Projekte, die man bauen will, Engpassbeseitigung von der Nationalstrasse. Das kommt erst im November wahrscheinlich vor das Volk. Dort hat er einfach darauf hingewiesen, was auf der Nationalstrasse passiert. Ein paar Zahlen. Der Stau kostet 1,2 Milliarden pro Jahr volkswirtschaftlich. Der Verkehr auf der Nationalstrasse hat sich seit 1960 verfünffacht. Und dann, das habe ich spannend gefunden, nur 3% von unseren ganzen Strassen sind Nationalstrassen. Aber auf denen findet 40% vom privaten motorisierten Individualverkehr statt und 70% vom Güterverkehr. Und das führt natürlich zu Staus, zu diesen Staus. Und die Prognosen gehen davon aus, hebt die fest, 2040 haben wir auf 453 Kilometer von der Autobahnen eigentlich den ganzen Zeit Stau.
Jesus Gott. Nein, wirklich. Darum, ich mache mir ein bisschen Sorgen im Fall um die Abstimmung. Weißt du, wenn du hörst, die Zahlen, wie wichtig das ist und der Ausbau auch dringend nötig ist, oder? Dass man das dann auch schafft zu übermitteln, wie das Narrativ von der linken Seite, das böse Auto, die böse Straße ist relativ einfach zu verstehen. Aber wenn du musst mit Fakten dahinter gehen und wirklich zeigen, wie wichtig das ist, mache ich mir doch ein bisschen Sorgen, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ja, also der Gewerbeverband hat Kampagnenführung übernommen. Es ist noch nicht klar, welche Partei das dann so ein bisschen politisch der Absender wird sein. Das Tolle vielleicht noch zum Schluss, oder die 6 Projekte in jeder Region ein bisschen, das ist im Unterschied zu links-grünen Abstimmungen, oder? Die 6 Projekte, das Geld ist schon rum. Gami, stell dir mal vor, die 5,5 Milliarden ist schon da. Also wir stimmen über etwas ab, das schon finanziert ist. Das habe ich dann auch in der Podiumsdiskussion, die ich geleitet habe, mit dem Cedric Wermuth ein bisschen ins Spiel geführt. Und ich muss sagen, er hat knackig reagiert.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, ja, er kämpft ja die ganze Zeit gegen Projekte, die nicht finanziert sind. Für ihn sind das natürlich Projekte, zum Beispiel bei der Armee. Und Das hat zu einem Lacher geführt. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Der neue Direktor vom Gewerbeverband hat einen flammenden Anspruch gehalten. Er hat sich vorgestellt, hat erzählt, wer er ist, was ihm wichtig ist. Er hat gesagt, und ich habe eine kämpferische Ansprache gefunden. Er hat gesagt, er sei ein homme de conviction, also ein Überzeugungstäter. Er werde die Arbeit von seinen Vorgängern konsequent weiterführen. Er ist für weniger Beamte, und zwar aus drei Gründen. Das spare ich Geld beim Bund, das führe zu weniger Regulierung und zu weniger Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt für die KMUs. Dann gleichzeitig habe ich noch spannend gefunden, ein bisschen Spitze, ich habe es jetzt so deutet, er hat es nicht so gesagt, gegen Economy Suisse, er hat gesagt, man tut gut mit anderen Wirtschaftsverbänden zusammenarbeiten, der SGV muss aber auch andere Meinungen vertreten können, das gilt insbesondere für Partner, die, Zitat, zu fest dem Zeitgeist folgen. Mm. Und das habe ich toll gefunden, weil eben Economy Suisse versteht sich ja als Plattform für die Debatte und Diskussion mit den linksgrünen NGOs, neuerdings, oder? Und dann hat es noch, das war spannend, einen Auftritt gegeben von seinem Vorgänger, von Hans-Uli Bigler. Er hat sich auch kämpferisch gezeigt. Er hat gesagt, ich weiss, ihr habt mit mir immer wieder ein bisschen gestritten, aber wenn man sich nicht streite, dann sei es einem nicht in der Sache nicht ernst. Und er hat dem Gewerbeverband gewünscht, dass er sich nicht beeinflussen, nicht vereinnahmen lassen und nicht instrumentalisieren lassen dürfe. Er brauche Stehvermögen. Er hat einen grossen Applaus bekommen. Ausser von jemandem, das ist aufgefallen, weil er in der ersten Reihe gehockt ist, von Christoph Mäder vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse.
Aber das gönne ich jetzt am Hans-Uli Bigler wirklich mal, dass er da mal den Applaus verdient hat, weil gekämpft hat er wirklich in seiner Zeit, das darf man sagen.
Ja, und er hat den Gewerbeverband wirklich zu einer, das hat auch der Fabio Regazzi, der Präsident, gesagt, oder? Er hat den Gewerbeverband zu einer politischen Macht gebaut. Das ist vor seiner Zeit, vor 2008, nicht so gewesen, nicht gleich gewesen. Er ist referendumsfähig, initiativfähig und so weiter. Das ist zum Beispiel eben Economy Suisse nicht, oder? Und da muss man sagen, der neue Direktor, der muss das unbedingt beibehalten, oder? Das wird man dann sehen. Und vielleicht sogar noch ausbauen. Ich glaube immer noch, es ist noch mehr möglich, vor allem wenn man die Mitgliedsverbände noch aktiver macht. Und es braucht dann unbedingt einen Wirtschaftsdachverband, der kämpferisch ist und wo in der politischen Arena, eben, wenn er droht, dann auch wirklich die Drohung kann umsetzen. Das ist ja die Währung in unserem direkten demokratischen System. Kannst du drohen mit Referenden und Initiativen?
Ja, kann man mit dem drohen, kann man die dann auch gewinnen. Und da wünsche ich doch dem Gewerbeverband alles Gute und vielleicht auch viel Erfolg dann mal, wenn es so weit kommt, wenn wir eben zum Beispiel im November dann über die Autobahn abstimmen.
Ja, jetzt immer noch eine letzte Geschichte, obwohl wir zeitlich ein bisschen hin sind, aber die Geschichte finde ich wahnsinnig gut, die hast du mir geschickt. Die Stadt Zürich warnt vor einer Falschmeldung, es ist im Quartier Ausserseil ein Flyer unterwegs gewesen, man soll das Sperrgut am 1. Mai auf die Straße stellen, das ist grossartig. Dann könnte jetzt nämlich, meine erste Gedanke, ich weiß nicht, das war vielleicht dein auch, der autonome schwarze Block, der könnte dann ganz sich mit dem Sperrgut befassen, oder?
Aber es ist ja genau das. Das ist ja die Idee dahinter.
Ja.
Das ist ja die Idee hinter dem Flyer, wo man sagen, 10 von 10 für Kreativität da an die linksextremen Kreise für den Flyer. Liebe Stadtzürcher, macht es nicht, weil ich bin ziemlich sicher, dass irgendjemand euch nachher noch wird anzeigen und dann bekommt ihr einen Buß für illegale Müllentsorgung, die happig wird. Und wahrscheinlich landet dann irgendwie euer Sessel noch in den Titelvideos von 20 Minuten, wird er da durchs Tüg geschmissen wird am 1. Mai. Behaltet eure Möbel bei euch drin.
Ja, aber ist doch super. Weißt du, dann werden die Möbel direkt abgefackelt. In Ausserseil. Weißt du, also das ist ja dann optimal. Du musst sie gar nicht mehr da wie Hagenholz oder so, musst sie gar nicht mehr dort raus in die Kirchenverbrennung bringen. Das ist doch optimal. Der schwarze Block erledigt die Aufgabe der Staatsangestellten, die frei haben am 1. Mai. Endlich müssen die mal ein bisschen arbeiten.
Endlich müssen die mal ein bisschen arbeiten, aber eben, ich bin davon überzeugt, du bekommst am Schluss noch Buß dafür, auch wenn es dann abgefackelt worden ist, dass du das Ding rausgestellt hast.
Das ist klar. Also wenn etwas in Zürich klar ist, dann ist es, dass ein Buß überkommt. Das ist klar. Ihr kommt keinen Buß über, wenn ihr weiterhin Bern einfach hört. Gami und ich haben uns entschlossen, wir machen morgen ein Bern einfach machen. Mhm. Am Tag der Arbeit wird beim Nebelspalter geschafft. Es bleibt uns also treu, schaltet auch morgen einschalten, wenn es wieder heisst, Bern einfach die wichtigsten Themen vom Tag. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, auch am 1. Mai nicht, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.